Deutschlandradio Berlin.
Kakadu!
Mit dem Wochenend-Ingo. Hallo am Sonntagmorgen. Habt ihr denn schon alle Verstecke ausgekundschaftet? Sind alle Osternester ausgehoben? Oder kriecht ihr womöglich gerade auf allen Vieren durch die Zimmer, um Eiern und den Schokoladen-Osterhasen auf die Schliche zu kommen? Ich drücke euch jedenfalls die Daumen, dass ihr den richtigen Riecher habt. Und wenn nicht, versucht es doch mal mit den Verstecken vom letzten Jahr. Der Osterhase ist nämlich oftmals ein Gewohnheitstier.
Ja, warum gibt es eigentlich gerade zu Ostern so viele Eier?
Ja, das stammt ja aus der Religion des Ei. Ostern ist der Tag von Christus irgendwie, wo er wieder auferstanden ist. Und das Ei geht ja leicht kaputt und dadurch, und Christus war halt auch, oder Jesus war ja halt auch ein guter Mensch und das sollte man halt ganz gut schützen und darum nimmt man das Ei dafür.
So genau wusste es Franziska aber auch nicht und deswegen habe ich Annette von Bodeka gefragt. Sie ist bei der Evangelischen Kirche in Berlin und Brandenburg für Kindergottesdienste zuständig.
Diesen Jesus, der Gutes und sehr, sehr viel Licht auf die Erde bringen wollte, der ist getötet worden, damals vor 2000 Jahren. Es gab Menschen, die konnten ihn nicht verstehen. Die haben in ihrem Herzen so viel Angst gehabt. In der Bibel steht da ein Wort von Verstockung. Also wenn das Lebendige im Herzen nicht mehr fließt, wenn wir Angst haben, dann kann es passieren, dass wir in dieser Angst falsch handeln. Wir feiern dieses Fest immer wieder im Zeichen, dass wir die Angst überwinden können. Und mit dem Ostermorgen glauben die Christen, dass Jesus mit der Liebe und mit dem Licht auferstanden ist, dass er also lebendig bei uns ist, auch in unserer Erinnerung. Und darum feiern wir Ostern. Und da gehört das Ei auch für uns als ein Symbol der Freude. Und ja, es ist lebendig.
Das Ei ist also ein Zeichen dafür, dass etwas Neues und sehr Schönes beginnt.
Das Ei ist das Symbol für das Leben, für das Lebendige. Ihr könnt euch denken, wie aufregend das ist. Ich weiß nicht, ob ihr es schon mal gesehen habt, wenn ein Nest voller Eier lange gebrütet wurde, die Glucke, also die Hühnermutter, auf den Eiern sitzt und wärmt, dann ist dieses kleine lebendige Küken da drin so groß geworden, dass es mit seinem eigenen Schnabel von innen die Schale aufpicken muss. Und damit zerstört es die schützende Schale und kommt als lebendiges Wesen hervor. Das sind schon immer auch kleine Wunder, die da passieren. Und darum ist das Ei, solange Menschen sich Gedanken machen, ein Symbol für Lebendiges und für Leben.
Naja, ich wollte euch ja noch was anderes erzählen. Die Ostereier symbolisieren nicht nur das neue Leben von Jesus Christus, Ostern ist auch das Fest, an dem wir das neue Leben in der Natur begrüßen.
Im Frühling wird es wärmer. Da kommen auch die ganzen Kinder und so von den ganzen Tieren
in die Blumen auf. Schlüpfen die Tiere.
Und ganz wichtig für diesen Neuanfang in der Natur sind eben die Vogeleier, die im Frühjahr überall in den Nestern liegen und aus denen dann die kleinen Küken schlüpfen.
Das Ei selbst als Symbol des Lebens ist ja viel, viel älter schon als das Christentum. Also das kommt aus ganz alten Kulturen. Wer mal im Museum war, bei den Ägyptern gibt es viele Eier als Lebenssymbol. Die Griechen haben das Lebenssymbol des Eies benutzt, weil es eben so eine tiefe Lebensbedeutung hat. Und irgendwann hat es die Kirche als Symbol übernommen, weil die Menschen sich auch daran gewöhnt hatten, wie schön es ist, sich das Symbol des Lebens zu schenken oder zu suchen.
Ich wollte, ich wäre ein Huhn, ich hätte nicht viel zu tun. Ich legte täglich nur ein Ei und sonntags auch mal zwei, Juhai.
Was macht nun aber ein normales Ei zu einem Osterei? Klar, dass es schön bunt ist. Eier werden zu Ostern schon ganz lange gefärbt. Die ältesten Reste eines solchen bunten Ostereis hat man in einem Kindergrab gefunden. Das ist 1600 Jahre alt. Die Kinder des Kinderladens Dreiecke und Kreise in Berlin-Spandau sind auch begeisterte Ostereier-Anmaler. Vor dem Bemalen werden die Eier aber erstmal ausgeblasen. Laura erklärt, wie das geht.
Man macht hier ein Loch rein mit einer Nadel und dann pustet man rein. Dann kommt das Eigelb und Eiweiß raus.
Mit dem Eiweiß und Eigelb kann man dann sogar noch Rührei machen. Aber wir wollen lieber malen.
Muster und so alles. Osterhasen. Ich habe Hasen drauf gemalt. Bunte Flecken.
Und welche Farben benutzt du dafür, um das Osterei anzumalen?
Ganz einfache.
Farben aus dem Tuschkasten. Da hängt man die so auf, an so einem kleinen Zweig.
Ich hänge mir zu Ostern auch immer ganz viele bunte bemalte Eier ins Zimmer. Meistens mache ich das am Sonnabend vor Ostern.
Evi Ei und Micky Meier, zwei verliebte Ostereier.
Evi Ei und Micky Meier, zwei verliebte Ostereier.
Küssten sich zu heftig, Evi war sehr kräftig.
Küssten sich zu heftig, Evi war sehr kräftig.
Micky Meier brach in zwei, aus was mit der Liebelei.
Micky Meier brach in zwei, aus was mit der Liebelei.
Das Beste kommt dann natürlich am Morgen des Ostersonntags. Da werden Ostereier gesucht. Und wo die überall versteckt sind.
Im Garten oder im Haus. Bei meinem Vater. Hinterm Baum.
In der Badewanne.
Hinter der Couch.
Und hinterm Mülleimer.
Hinter den Büchern.
Bei Aljoscha gibt es als besondere Überraschung immer noch bunte Frühstückseier auf dem Ostertisch.
Meine Mutter nimmt so eine Schüssel, der packt die oder da macht die Farben rein und taucht das Ei ein.
Welche Farben haben die dann?
Blau, rot, grün, gelb.
Zum Färben von Frühstückseiern nehmt ihr am besten Lebensmittelfarben. Die gibt es in jedem Supermarkt zu kaufen. Wenn dann ein bisschen Farbe durch die Schale auf euer gekochtes Ei kommt, ist das nicht giftig. Wie man so ein Frühstücksei nun richtig isst, ob man mit dem Messer die Spitze abschlägt oder ob man es mit dem Löffel aufklopft, kann ich euch nicht sagen. Aber der Mann in diesem Lied macht es auf jeden Fall falsch.
Er nahm das Messer, damit geht's besser, und schnitt dem Ei die Kuppe ab. Mit zu viel Schneid flog die gleich weit und seiner Nachbarin aufs Kleid.
Ja, überhaupt Eier essen. Wusstet ihr, dass die Deutschen zu Ostern fünfmal mehr Eier essen als an anderen Tagen? Und nicht nur ganz normale Frühstückseier. Es gibt auch ganz spezielle Osterrezepte mit vielen Eiern. Annette von Bodeke hat eins für euch.
Ja, also bei uns zu Hause gab es die Osterbebe und Beben kommt von Leben. Etwas, was bebt, muss ein lebendiger Teig sein. Und das heißt, es ist ein Hefeteig mit Rosinen und Mandeln drin und Korinthen. Dieser Hefeteig geht sehr lange und wenn er dann gebacken ist, wie in einem Geburtstagsnapfkuchen in so einer Form, dann ist es so ein Zeichen dafür, das ist dieser lebendige Kuchen, den wir zu Ostern essen. Und da sind eine Menge Eier drin, ja.
Ihr freut euch sicher auch schon auf die vielen leckeren Schokoladen-, Nougat- und Marzipaneier, die es zu Ostern gibt. Warum werden eigentlich gerade zu Ostern so viele Süßigkeiten gegessen?
In der Zeit vor Ostern, also in den Wochen davor, haben viele Menschen gefastet, haben auf Leckereien verzichtet, wollten sich ganz sehr konzentrieren, war traurig sein und Angst haben, nachdenken. Und dann zu Ostern darf gelebt werden, Süßes gegessen werden, Freude und das Lebendige gezeigt werden.
Osterhäschen Peter ist längst aufgewacht.
Was meinen denn die Kinder vom Kinderladen Dreiecke und Kreise dazu? Von wem kommen die Ostereier?
Von dem Hahn.
Von der Henne.
Von Osterhasen.
Vom Vogel.
Und wer versteckt die Eier?
Meine Mutter und mein Vater.
Die Osterhase.
Wann kommt er denn?
Am Sonntag. Der kommt in der Nacht.
Vor über 200 Jahren. So wenigstens wurde es damals aufgeschrieben, ist es dem Förster Friedrich Fuhrmann tatsächlich gelungen, ein Häschen zu beobachten, das 5 Eier legte. Leider steht in seinem Bericht nicht, wie diese Eier aussahen. Unser Eierexperte Martin Nichelmann meint allerdings, dass die Ostereier nicht vom Hasen kommen können.
Denn der Osterhase, der diese Eier legen soll, ist gar kein Hase, sondern ist eigentlich ein Kaninchen.
Hasen bekommen auch nur ein bis zwei Junge und der Ostereierbedarf könnte ja nie gedeckt werden, wenn ein bis zwei Eier vor dir gelegt werden, während die Fruchtbarkeit der Kaninchen ja sprichwörtlich ist. Tatsächlich können sie bis zu 10 Würfe im Jahr bekommen, das wären das schon eine Menge Eier.
Bringt also das Kaninchen die Eier und nicht der Hase? Früher dachte man noch an ganz andere Tiere, wenn es um die Ostereier ging. In Thüringen glaubte man, der Storch bringt sie. In Norddeutschland der Hahn. In der Schweiz der Kuckuck und bei Hannover und in Westfalen glaubte man sogar, der Fuchs würde die Eier verteilen. Aber es ist ja schließlich auch egal, wer die Ostereier legt und versteckt. Hauptsache, sie sind zu Ostern da. Denn ein Osterfest ohne Eier, da würde schon was fehlen.
Die Schokolade von den Ostereiern, dass sie bunt sind. Dann ist es nicht so spannend, wenn man keine Eier suchen kann. Weil es dann für mich gar kein Osterfest ist.
8 Uhr und 53 Minuten. Wir stehen erst am Anfang des diesjährigen Osterfestes. In vielen Familien werden bestimmt jetzt noch die Ausflugspläne für den heutigen Tag geschmiedet. Und wenn ihr vorhabt, zu einer Landpartie zu starten, dann wünsche ich euch allen natürlich viel Spaß dabei.
Deutsche im Alltag. Alltagsdeutsch.
Der Maibaumbrauch gehört in das weite Feld der Alltagskultur. Im Gegensatz zu der hohen Kultur wie Kunst, Musik, Theater gibt es das weite Feld der gelebten Alltagskultur, gerne auch bezeichnet die Kultur des kleinen Mannes. Bräuche gehen nicht unter.
Dr. Alius Döring ist Volkskundler und beschäftigt sich mit alten Brauchtümern, ihrer Herkunftsgeschichte und Entwicklung. Eine mit am weitesten verbreitete Variante des Maibaumbrauchs geht in das 14. Jahrhundert zurück und ist bis heute gerade bei den jungen Mädchen sehr beliebt.
Da geht ein Mädel mit güldenem Band. Zum Tanze, da geht ein Mädel mit güldenem Band. Das schlingt sie dem Liebsten ganz fest um die Hand. Er folgt ihr verschämt und vom Liebhals gebannt.
Und dies betrifft besonders eine andere Form des Maibaums, nämlich jene Maienstecken, welche die jungen Burschen, die Junggesellen ihrer Liebsten vor das Haus setzen. Die Junggesellen schlagen natürlich ihre Maibäumchen viel lieber im Wald, als dass sie bei den Forstbehörden sich einen Baum kaufen. Das ist natürlich viel interessanter, viel aufregender, viel spannender, sich ja nicht erwischen zu lassen im Wald, wenn man wild dann sein Bäumchen schlägt und dann mit Karacho, mit dem Auto durch den Wald fährt und dann den wildgeschlagenen Maibaum nach Hause bringt.
Der Förster Jörg Villmann versucht jedes Jahr mit Werbung und Sonderaktionen, die Junggesellen und Jugendlichen davon zu überzeugen, sich den Baum legal zu kaufen. Aber es gibt immer noch genug, die ohne Erlaubnis erwischt werden und dann die Konsequenzen tragen müssen.
Bei uns Förstern schlagen dann in dieser Nacht zwei Seelen in der Brust. Wir Förster unterstützen natürlich den Brauch und müssen aber auch darauf hinweisen, dass es verboten ist, die Maibäume einfach so aus dem Wald zu entnehmen. Jeden, den wir in der Walburgisnacht eben erwischen, der muss diesen Maibaum teuer bezahlen, denn auch wenn es ein Kavaliersdelikt für viele ist, es handelt sich da ganz klar um einen Diebstahl. Und für diese größeren Bäume, dann ist dann auch schon mal ein 50-Mark-Schein reif. Es gibt teilweise unglaubliche Transporte, wo also horrend große Maibäume mit einem VW-Käfer durch Halbbergisch Gladbach gezogen werden und da passt die Polizei schon auf, dass da nichts passiert.
Die Walpurgisnacht ist die Nacht vor dem 1. Mai. Sie ist benannt nach der heiligen Äbtissin Walpurga, die im 8. Jahrhundert lebte und dem Volksglauben nach die damaligen Menschen, deren Vieh und Äcker, vor den Hexen schützen sollte. Die Hexen sollen in dieser Nacht zu ihren Tanzplätzen geflogen sein und viel Unheil angerichtet haben. Die Herkunft der Bräuche dieser Nacht ist aber nicht, wie viele annehmen, im Hexenglauben zu suchen, sondern im Heerwesen. Denn seit dem 8. Jahrhundert war der 1. Mai der Tag der Waffenschau der Wehrfähigen. Diese jungen Männer hatten nämlich in der Nacht vor Dienstantritt noch einmal das Freirecht, ausgiebig ausgelassene Streiche zu treiben.
Gerd Wülfken ist einer von vielen Polizisten, die in dieser Nacht verstärkt im Einsatz sind.
Mir persönlich ist es mal passiert, dass zwei Ausgeflippte tatsächlich durch die Kölner Innenstadt gefahren sind mit so einem alten Trecker und haben dann im, ich glaube, 8 oder 9 Maibäume waren es, quer durch die City gekarrt. Und da gab es dann natürlich ein entsprechendes Verkehrschaos. Naja, und die Nacht ist härter als die anderen. Da ist im Grunde immer die Hölle los. Die jungen Burschen versuchen natürlich bei den Frauen immer Eindruck zu schinden. Und der Förster also seine liebe Mühe damit hat, die Burschen, die ja dann außer Rand und Band sind, im Zaum zu halten. Der Förster, der bittet dann uns manchmal um Unterstützung. Aber das Problem ist ja, dass die Leute das eigentlich offiziell kaufen können, die Bäume. Aber da hat natürlich keiner Bock drauf. Die Kohle stimmt meistens bei den jungen Burschis auch nicht.
Und eine ebenfalls sehr beliebte Art, Geld zu sparen, die zudem noch als sehr mutig und bewundernswert angesehen wird, ist ein fertig geschmücktes und bereits aufgestelltes Bäumchen zu klauen. Hendrik und Carsten haben es schon versucht.
Manchmal gibt es schon Ärger. Ich habe mit Sicherheit schon erlebt, dass wir, als wir einen Baum geklaut haben, dass uns da jemand verfolgt hat. Ne? Also, dass wir wirklich da aus dem Staub gemacht haben und die Jungs uns gefolgt sind, musste man schon ganz schön rennen. Ne? Also mit dem Baum in der Hand und hinter dir 2, 3 Leute, die dir wirklich an den Kragen wollen, musst du zusehen, dass du wegkommst.
In dem Augenblick, wie ich mir diesen Maibaum gerade schnappen will, da kommt auch tatsächlich so einer auf mich zugelaufen. Naja, hab aber dann den noch schnell ins Auto geworfen und dann in so einer 007-Aktion habe ich noch schnell im dritten Gang sozusagen, habe ich mich da noch vom Feuer gemacht. Aber es hat sich gelohnt. Ich habe den dann auch die ganze Nacht bewacht, den Maibaum, und dann gab's Frühstück und dann hat's auch so richtig geschnackelt.
Der Mai ist gekommen, die Bäume schlagen aus. Da bleibe, wer Lust hat, mit Sorgen zu Haus. Die Wolke wandert, da werden die schon Zeit. So stirb mir der Sieg, die weite Beute weg.
Hendrik hatte dann aber noch eine ganz besonders ausgefallene Idee für den Baumschmuck.
Ich hatte so eine richtig lange Matte. Als der große Liebesbeweis schneidet ihr jetzt den Zopf ab. Naja, jedenfalls haben wir dann den Zopf in der Hand gehalten und haben den dann festgebunden am Baum. Und das ganz Witzige ist, Aachen ist ja an der Grenze von Holland. Und da ist dieser Brauch wohl völlig unbekannt. Und da fragte eine holländische Nachbarin meiner Freundin, ob das denn hier in Deutschland üblich wäre, dass man den Haare an einem Maibaum dran macht.
Dass solche Bräuche bei Menschen aus anderen Ländern sicher verwirrend sein können oder auch schon mal falsch aufgefasst werden, ist leicht verständlich. Denn Stadtbewohner kennen sich mit den Bräuchen auf dem Land nicht immer aus, obwohl sie gerade einmal 30 Kilometer entfernt wohnen. Davon erzählt eine Dorfbewohnerin.
Ja, da war ein Freund meiner Tochter, der aus der Stadt kam und wollte ihr einen Maibaum setzen. Und er, als alter Fuchs, dachte, kein Problem, im Dunkeln mit dem Maibaum auf dem Parkplatz im Dorf parken und dann klappt das. Hatte aber nicht damit gerechnet, dass auf der anderen Seite die jungen Burschen des Dorfes den Maibaum bewachten und die Antennen ausgefahren hat, wenn denn einer käme. Sie hörten ihn und standen in den Startlöchern. Und wie er nun merkte, er wurde beobachtet oder verfolgt, fing er an zu rennen und die jungen Männer mit der Kreissäge bzw. mit der Kettensäge hinter ihm her. Sie kamen ihm immer näher und waren ihm so auf den Fersen, dass er dann Panik bekam, stehen blieb und die ganze Sache erklärte. Wenn man als Stadtmensch aufs Land kommt und sich mit den Bräuchen nicht auskennt, kann das ganz böse ins Auge gehen.
Heidi Lex wohnt in einem kleinen Dorf im Bergischen Land. Dort wird jedes Jahr von der Dorfgemeinschaft ein sogenannter Dorfmaibaum aufgestellt, der in der Maibaumnacht von den jungen Männern des Dorfes bewacht wird. Sie dachten, jemand wolle ihren Dorfmaibaum klauen. Sie wussten ja nicht, dass dieser Jugendliche schon ein Bäumchen in seinem Auto hatte, sich aber erst mal ungesehen an das Haus der Freundin begeben wollte, um zu sehen, wo er das Bäumchen befestigen kann.
Glücklicherweise konnte der junge Mann aus der Stadt die Situation aufklären und es ist freundschaftlich ausgegangen. Mit einem Kasten Bier.
Uhr 30. Deutschlandradio Berlin. Ortszeit. Mit Kerstin Zilm am Mikrofon. Guten Tag. Die Schlagzeilen. Bestätigt, Bundestagspräsident Thierse fordert von der CDU mehr als 41 Millionen Mark an staatlichen Zuschüssen zurück. Die CDU muss wegen ihres fehlerhaften Rechenschaftsberichtes für das Jahr 1998 41,348 Millionen Mark aus der staatlichen Parteienfinanzierung an die Bundeskasse zurückzahlen.
Wolfgang Thierse im Einzelnen zu seiner Entscheidung.
Die CDU hat für 1998 innerhalb der vorgesehenen Frist keinen den Vorschriften des Parteiengesetzes entsprechenden Rechenschaftsbericht vorgelegt und verliert damit den Anspruch auf den Teil der staatlichen Finanzierung für 1999, der auf Spenden und Beiträge bezogen ist. Das waren für 1999 genau 41.347.887 D-Mark. Ermessensspielräume bestehen hier nicht. Der Rechenschaftsbericht der CDU hat einen Vermögensbestand von etwa 18 Millionen D-Mark des Landesverbandes Hessen nicht ausgewiesen und war damit vorschriftswidrig.
Die Europäische Union hat in Brüssel Gespräche mit 6 weiteren Ländern über ihren Beitritt zur Union aufgenommen. Am Morgen wurden die Verhandlungen eröffnet. Es geht um den Beitritt von Malta, Rumänien, der Slowakei, Lettland, Litauen und Bulgarien. Den Details will man sich im März widmen. Dann soll es darum gehen, Gesetze, Verträge und Verordnungen anzugleichen. Zum heutigen Tag aus Brüssel, Theo Gers.
Als erste wurde am Vormittag die maltesische Delegation in den Verhandlungsraum gebeten. Als letztes wird am Nachmittag Bulgarien an der Reihe sein. Dazwischen im Dreiviertelstundentakt Rumänien, die Slowakei, Lettland und Litauen. Bezeichnend ist diese Reihenfolge deshalb, weil Malta die größten und Bulgarien die geringsten Chancen eingeräumt werden, im Laufe der Beitrittsverhandlungen die 6 Länder einzuholen oder vielleicht sogar zu überholen, mit denen bereits seit März 1998 verhandelt wird. Mit Polen, Tschechien, Ungarn, Slowenien, Estland und Zypern. Denn Einholen und Überholen ist grundsätzlich möglich bei den jetzt auf 12 Staaten ausgeweiteten Verhandlungen. Dabei wird insbesondere Malta ein früher EU-Beitritt etwa im Jahr 2003 schon zugetraut. Denn der Inselstaat, der schon 1993 einen Aufnahmeantrag stellte, diesen aber kurze Zeit später wieder auf Eis legte, hat diesem außenpolitischen Zickzackkurs abgeschworen und steht wirtschaftlich gesehen am besten da. Eine funktionierende Demokratie kann der Inselstaat auch vorweisen, womit die Grundvoraussetzungen für die Aufnahme von Verhandlungen erfüllt sind. Dies gilt im Prinzip auch für die übrigen 5 Länder, doch fallen sie aus unterschiedlichen Gründen teilweise noch stark ab. Die Slowakei erntet mit der heutigen Verhandlungseröffnung die Früchte der Demokratisierungspolitik, die erst seit Oktober 1998 betrieben wird, als der autoritär regierende Ministerpräsident Mečiar durch Mikuláš Dzurinda abgelöst wurde, der das Land wieder an die EU heranführte. Andererseits kann die slowakische Wirtschaft noch längst nicht dem Wettbewerb in der EU standhalten. Dies gilt noch weniger für Litauen, Lettland, Rumänien und Bulgarien, deren Pro-Kopf-Einkommen bei Litauen etwa nur 31% des EU-Durchschnitts erreicht, bei Bulgarien sind es gerade einmal 23%. Hinzu kommen politische Probleme. So werden von den beiden baltischen Republiken, aber auch der Slowakei, klarere Bekenntnisse zum Minderheitenschutz erwartet. Bulgarien und die Slowakei mussten sich verpflichten, ihre Atomkraftwerke russischer Bauart sicherheitstechnisch nachzurüsten oder stillzulegen. und Rumänien hatte die Missstände in den staatlichen Waisenhäusern abzustellen. Vor diesem Hintergrund sind die selbstgestellten, ehrgeizigen Beitrittstermine einiger Kandidaten möglicherweise nicht zu halten, auch wenn Bulgarien und Rumänien selbst erst 2006 bzw. 2007 beitrittsreif sein wollen. Für fortgeschrittenere Staaten wie Polen, Ungarn oder Slowenien ist dagegen das Jahr 2003 realistisch.
Auch die Türkei will der EU beitreten. Viele stehen diesem Wunsch vor allem angesichts der Menschenrechtslage in dem Land kritisch gegenüber.
Deutschlandradio Berlin. Ortszeit Akzent.
Am Mikrofon Martin Steinhacke, guten Abend. Aus und vorbei, heute gegen 14.30 Uhr hat Wolfgang Schäuble erwartungsgemäß das Handtuch geworfen. Er wird sowohl den Partei- wie auch den Fraktionsvorsitz abgeben. In einer kurzen Erklärung sagte der Christdemokrat:
Die Krise der CDU darf nicht zu einer Krise unserer Demokratie werden. Und deshalb ist es von überragender Bedeutung, dass die Union als die große integrierende Kraft der Mitte erhalten bleibt. Und diesem Ziel hat sich alles andere unterzuordnen. Und deshalb ist in mir die Überzeugung gereift, dass ohne einen sichtbaren, also auch personellen Neuanfang sich die Union nicht aus der Umklammerung dieser Krise befreien kann. Und ich kann diesem Neuanfang am besten dadurch dienen, dass ich nicht mehr für das Amt des Vorsitzenden kandidiere. In der Konsequenz dieser Entscheidung werde ich auch auf dem Parteitag im April zur Wiederwahl als Parteivorsitzender nicht zur Verfügung stehen.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Am Mikrofon mit Friedbert Meurer.
Es ist 7.15 Uhr, Viertel nach sieben. Noch einmal einen schönen guten Morgen. Unsere Themen: Nach der Sitzung des CDU-Präsidiums gestern Abend steht fest, dass Friedrich Merz neuer Chef der Unionsfraktion werden soll. Aber die Nachfolge Wolfgang Schäubles als Parteivorsitzender bleibt offen. Entschieden wird auf dem Parteitag in Essen im April. Michael Groth berichtete über die abendliche Präsidiumssitzung in Berlin.
Zumindest eine Entscheidung fiel auf der abendlichen Sitzung des CDU-Präsidiums. Verkündet wurde sie von Wolfgang Schäuble, der zur Überraschung der Journalisten anstelle seiner Generalsekretärin über das Ergebnis informierte.
Das Präsidium der CDU hat einstimmig der Mitteilung von mir zugestimmt, dass die beiden Parteivorsitzenden von CDU und CSU, Edmund Stoiber und ich, miteinander besprochen haben, dass wir der gemeinsamen Bundestagsfraktion Friedrich Merz als Fraktionsvorsitzenden vorschlagen.
Michael Groth aus Berlin, 7.20 Uhr.
Die Nachrichten. Wer neuer CDU-Parteichef wird, ist noch nicht geklärt. Der Ministerpräsident von Thüringen, Vogel, will das Amt nach eigenen Worten nicht übernehmen. Gegen Generalsekretärin Merkel als mögliche Kandidatin hat vor allem die Schwesterpartei Christlich-Soziale Union Vorbehalte.
Zeit 12.05 Uhr. SWR 2 aktuell. Ein konkretes Beispiel, wie Politiker tricksen, mit Halbwahrheiten verschleiern, am Rande der Lüge jonglieren. Der frühere Kanzleramtschef Friedrich Bohl, der heute noch für die CDU im Deutschen Bundestag sitzt, hat gegenüber dem Berliner Tagesspiegel heutige Ausgabe zugegeben, dass aus dem Kanzleramt Akten über den Verkauf der ostdeutschen Leuna-Raffinerie an den französischen Konzern Elf Aquitaine verschwunden sind und dass er davon seit Mai 97 wusste. Am 18. Dezember 99 erklärte derselbe Herr Bohl gegenüber einer Presseagentur und damit öffentlich, die jetzige Regierung müsse wohl im Kanzleramt noch etwas genauer suchen und wörtlich: Ich gehe davon aus, dass die Akten noch gefunden werden. Verschwunden sind nach dem Eingeständnis von Bohl nicht nur Aquitaine-Akten, sondern auch Akten über den Verkauf von bundeseigenen Eisenbahnerwohnungen an einen Großspender der CDU, Akten über den Panzerexport nach Saudi-Arabien und das Hubschraubergeschäft in Kanada. Und gelöscht wurden im Kanzleramt auf Anweisung von Bohl nach der verlorenen Bundestagswahl umfangreiche Computerdateien. Nur politische Konzepte und politische Überlegungen der Kohl-Regierung keine Akten, will Bohl weismachen. Gelöschte Dateien, verschwundene Akten, die der Bundestagsausschuss gut gebrauchen könnte, der aufklären soll, ob beim Leuna-Verkauf von Aquitaine geschmiert wurde und ob generell politische Entscheidungen der Kohl-Regierung durch Geldzahlungen beeinflusst wurden, im Klartext, ob die Kohl-Regierung bestechlich war. Ex-Kanzler Helmut Kohl bezog gerade im Nachrichtensender NTV im Fernsehen Stellung zu Leuna-Akten und sagte, die Akten sind mit Sicherheit ordentlich verwahrt worden und ich habe mich als Bundeskanzler mit Sicherheit nie über Akten unterhalten, aber ich habe gar keine Zweifel daran, dass das korrekt gemacht wurde. Soweit der Ex-Kanzler im Fernsehen gerade. Zur aktuellen Entwicklung in der Aktenaffäre der Standpunkt von Hans-Jürgen Maurus.
Die ganze Sache stinkt und zwar gewaltig. Im Bermuda-Dreieck Bundeskanzleramt sind gleich aktenweise wichtige Dokumente verschwunden und auch Datenträger gelöscht worden. Die Unterlagen betreffen die Privatisierung der Leuna-Raffinerie, den Verkauf der bundeseigenen Eisenbahnerwohnungen an einen CDU-Großspender, den Panzerverkauf an Saudi-Arabien sowie Hubschrauberlieferungen an Kanada. Kurzum, all jene hübsch-hässlichen Themen, bei denen es gewaltig nach Schachtelhuberei und Korruption riecht. Aufklärung tut Not, schallt es allenthalben, doch wie will man aufklären, wenn meterweise Dokumente fehlen, wenn in Sachen Leuna, immerhin ein Milliardenprojekt, nicht einmal Verzeichnisse vorhanden sind, wie es der amtierende Kanzleramtschef Steinmeier jüngst vor dem Untersuchungsausschuss des Bundestags formulierte und für den Zeitraum Mai 94 bis Januar 96 gerade mal 22 Blätter existieren. Nein, hier stimmt was nicht. Und die lahmen Erklärungen des ehemaligen Kanzleramtschefs und Kohl-Vertrauten Friedrich Bohl sind unglaubwürdig und skandalös. Aus mehreren Gründen. Will man dem deutschen Steuerzahler wirklich weismachen, dass irgendwelche Beamte beliebig Akten verlieren, vielleicht beiseite schaffen oder die Putzfrauen einfach mal abgeräumt haben? Und das im Bürokratenparadies Deutschland, in dem immer noch trotz Computer fast alles nochmal auf Karteikarten festgehalten wird? Man muss kein Sherlock Holmes sein, um zu erkennen, dass sensibles Material, das im Zusammenhang mit dem CDU-Parteispendenskandal wichtige Beweise liefern könnte, einfach verschwunden ist. Die Betonung liegt auf einfach. Ist das glaubwürdig? Bohl räumt ein, dass man im Kanzleramt seit Mai 97 von verschwundenen Akten wusste, doch passiert ist offensichtlich nichts. Wenn im Finanzministerium angeblich lauter Kopien liegen, warum hat man sie nicht längst abgeholt oder nochmals kopiert? Bestenfalls zeugen die Äußerungen von Ex-Kanzleramtschef Bohl von Schlamperei und Inkompetenz. Schlimmstenfalls hört sich das alles nach einer Verschwörung an. Bohl bestreitet, die Vernichtung von sensiblen Akten angeordnet zu haben. Lediglich politische Konzepte der Union oder sonstige Vermerke seien auf sein Geheiß eliminiert worden. Oh je, wieso musste die CDU politische Konzepte vernichten? Waren sie so sensibel oder so ungeheuerlich, dass man sie dem Wähler nicht zumuten wollte? Nein, das Ganze ist oberfaul.